In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest heute am Donnerstag, 2. Juli 2020. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Nazis im L verurteilt. Am 4. Juni fand der erste Prozesstag gegen den Freiburger Nazi Tim L. statt. Er musste sich wegen gefährlicher Körperverletzung, versuchter gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung und der Verwendung von verfassungsfeindlichen Symbolen vor Gericht verantworten. Donnerstag vor einer Woche wurde das Urteil verkündet. 3,5 Jahre Haft für Tim L. Wir haben mit unserem Prozessbeobachter über das Urteil gesprochen. Ungleichbehandlung von freien Radios beenden. Das digitale Radio verbreitet sich immer mehr. Freie Radios senden aber auf UKW oder digital. Beide zugleich wird nicht gefördert. Ohnehin lässt das Land die neuen freien Radios in Baden-Württemberg in der Krise hängen. Geschäftsführer von Radio Dreieckland, Andreas Reimann, erläutert im Gespräch das Problem. In der Sommerhitze büffeln. Freiwillig sollen Schüler und Schülerinnen verlorenen Stoff in den Sommerferien aufholen. Die Sommerkurse sollen freiwillig von Referendaren bestritten werden. 2 Wochen dauern, ein Samstagunterricht ist nicht vorgesehen. Die offiziellen Lehrer sind derweil in der Sommerarbeitslosigkeit. Ein Gespräch mit Matthias Schneider, GEW, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
Wie lief dieser Prozesstag gestern ab?
Ja, also gestern ging es dann nochmal, die Beweisaufnahme wurde so zu Ende geführt. Das heißt, wurden nochmal Vernehmungsprotokolle von den Geschädigten verlesen, unter anderem von den Geschädigten der Beleidigung. Und dann wurde auch sein Bundeszentralregister verlesen, der seit 1995 bis 2020 eben 43 Einträge umfasst. Das heißt, es gab kein einziges Jahr, in dem Löffelsee ja eben nicht aufgefallen ist. Und da kam auch nochmal raus, also sehr viele Anzeigen oder Verurteilungen eben auch wegen Verwendung von verfassungsfeindlichen Symbolen und Volksverhetzung, sehr häufig eben Körperverletzung, schwere Körperverletzung, versuchte schwere Körperverletzung. Genau, das war dann so ein bisschen der Anfang. Was Tim Löffelbee dann noch mitbrachte, war ein Flyer aus dem Knast, und zwar von der Aussteigerorganisation, die ganz neu ist, Connex vom Innenministerium, um nochmal, ja, ich würde mal sagen, seinen Arsch irgendwie zu retten, und versuchte sich wieder erneut als Aussteiger darzustellen.
Geklappt hat das nicht. Was war denn die Forderung der Staatsanwaltschaft?
Die Staatsanwaltschaft ging nochmal drauf ein, eben, dass sie auch eben dem Tim Löffelbee eben nicht abkauft, dass er aussteigen möchte, und forderte eben auch diese 2,5 Jahre Haft. Ich erspare jetzt mal das ganze Geplänkel, weil Tim Löffelbee war zu Tagzeitpunkt zweimal auf Bewährung schon, hatte eh schon eigentlich einen Haftantrag, der außer Verzug gesetzt worden ist. Und es spielten noch andere Urteile und Verurteilungen der jüngeren Vergangenheit mit rein. Das ist ein bisschen ein juristischeres Geplänkel gewesen, bis man das alles aufgedröselt hatte. Aber summa summarum fordert die Staatsanwaltschaft eben 2,5 Jahre. Anschließend kam das Plädoyer der Nebenklage von der Frau Steyert. Sie ging auch nochmal auf diese Nazi-Aktivitäten von Tim Löffelbee ein. Und dann kam etwas, was ich auch sehr verwunderlich fand. Auf einmal richtete sie eben gezielt die Worte auch an Pressevertreter im Saal und betonte nochmal, also sie will nicht auf diese Nazi draufhauen, und sie würde genauso auf Linksextreme draufhauen oder verurteilen, weil Extremismus, egal in welche Seite, für sie verachtenswert ist. Warum auch immer sie das nochmal betont hat, das war ihr ganz wichtig, und macht da nochmal diese Hufeisentheorie ungefragt einfach in ihrem Plädoyer auf. Okay. An und für sich hat sie eben auch nur eine Forderung gestellt wegen diesen gefährlichen Körperverletzungen gegenüber den türkischstämmigen Studenten, schloss sich da auch der Forderung der Staatsanwaltschaft ein.
Und das Ganze, obwohl es wahrscheinlich sehr wenige Linke mit so vielen Gewalttätigkeiten, Körperverletzungen gibt, trotzdem diese merkwürdige Extremismus-Theorie durch die Nebenklage Klage. Das Gericht hat Tim Löffel B. nun verurteilt. Ich habe dich richtig verstanden, zu 3,5 Jahren Haft.
Genau, insgesamt zu 3,5 Jahren Haft.
Wie begründete das Gericht das Urteil?
Der Vorsitzende Petersen sagt in seiner Begründung auch direkt Löffel B., dass er nach wie vor geschockt über diese Tat sei, die da vollzogen ist, und betonte auch nochmal ganz klar, dass es sich für ihn um eine ausländerfeindliche und mit rassistischer Motivation verübte Tat handelt. Ging auch nochmal darauf ein, dass er eben in seiner Karriere schon 13 Mal wegen Körperverletzungsdelikten verurteilt worden ist, über 7 Mal eben wegen Volksverhetzung und Verwendung verfassungsfeindlicher Symbolik. Ging auch nochmal, stellte auch Tim Löffel B. die Frage, was in ihm denn vorgehen kann, sich überhaupt so einen SS-Totenkopf auf den Handrücken zu tätowieren. Denn die SS sei eine Terrororganisation, die eben verantwortlich für die grausamsten Verbrechen an der Menschheit ist. Und glaubt ihm auch nicht, dass er eben aussteigen möchte. Petersen ging auch nochmal drauf ein und sagte, man kann überhaupt hier nicht auf Bewährung gehen, denn erfahrungsgemäß der letzten 25 Jahre hat ihm eine Bewährungszeit eben, hat er nie geschafft, dort straffrei zu bleiben. Auch hat er Tim Löffel B. nie ernsthaft wirklich versucht auszusteigen und deswegen folgerichtig eine Haftstrafe eben ohne Bewährung.
Gab es eine Reaktion des Nazis Tim Löffel B. auf das Urteil?
Er hörte sich alles an. Eine wirklich merkbare Reaktion war jetzt nicht zu sehen. Aber es ist ja auch nicht das erste Mal, dass er jetzt für längere Zeit in den Knast muss. Er hat insgesamt schon knapp 7 Jahre Haftzeit in seinem Leben hinter sich. Also das ist jetzt für ihn auch kein großes Neuland. Und er sagte ja selber, er ist in der JVA auch schon ganz gut bekannt.
Abschließend, wie bewertest du das Urteil 3,5 Jahre Haft gegen Tim Löffel B.?
Ich denke, dass es ganz okay ist, Tim Löffel B. eben zum Schutz anderer Menschen eben jetzt aus dem Verkehr zu ziehen. Ein bisschen verwundert mich, um eben diese Extremismus-Sache da nochmal aufzugreifen, beobachte ja auch den Elbchaussee-Prozess und dort wird einfach für Jugendliche, für junge Männer Haftstrafen eben auch in diesem Bereich von 3 Jahren bis 4 Jahre und 9 Monate gefordert. Und dort werden noch nicht mal konkrete Straftaten nachgewiesen. Und da handelt es sich um Straftaten gegen Sachen. Daher für mich ein bisschen unverständlich, wie so ein Missgefälle da entstehen kann, dass eben rechte Taten, sage ich dann, im Vergleich dazu so mild verurteilt werden, wo es da tatsächlich auf die körperliche Unversehrtheit von eben zufällig ausgewählten Personen, weil sie eben nicht in das Bild von Nazis passen. Das macht mich ein bisschen stutzig und auch ein bisschen traurig.
Das sagt unser Gerichtskorrespondent Flo. Der Freiburger Nazi Tim Löffel B. wurde zu 3,5 Jahren Haft verurteilt. Seine Beteiligung an einem brutalen Angriff auf einen Studenten türkischer Herkunft an einer Bushaltestelle an der Escholzstraße im Sommer 2019 war Hauptgrund für die Verurteilung. Der Geschädigte hat immer noch mit den Folgen des Angriffs zu kämpfen.
Naja, wir haben jetzt hier bald wieder Sommerferien. Sommerferien sind gut. Die Schüler sind sowieso in diesem Jahr weniger zur Schule gegangen. Aber wie alle Jahre wieder, nehme ich mal an, gehen die Ferien nicht für die Lehrer los, sondern die Lehrer werden teilweise zumindest wieder in den Urlaub geschickt, in den unbezahlten Urlaub. Und ich bin jetzt verbunden mit Matthias Schneider von der GEW Baden-Württemberg. Erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, guten Morgen nach Freiburg.
Habe ich da sozusagen den Punkt getroffen oder hat sich in diesem Jahr massiv was an der Situation der Lehrer mit Zeitverträgen etc. pipapo geändert?
Ja, leider ist es nach wie vor so, dass die Landesregierung alle Referendare und Referendarinnen, die jetzt in 4 Wochen fertig sind, in die Arbeitslosigkeit schickt und auch alle befristet angestellten Lehrerinnen, die zum Beispiel in der Vertretungsreserve arbeiten, die befristete Verträge haben, die enden am letzten Schultag. Das sind etwa 4.000 Befristete und dann wahrscheinlich nochmal um die 5.000 Referendare, also fast 9.000 Personen, die sich dann arbeitslos melden müssen oder können.
Das heißt, wie jedes Jahr dieselbe Situation praktisch, ist es auch im nächsten Jahr beziehungsweise im nächsten Schuljahr wieder dieselbe Situation, dass man sich fragen muss, wie können die Stunden gestemmt werden, sprich, dass da wieder Ausfälle sind und die nicht auf Corona basieren, sondern eben auf Krankheitsfälle und weil einfach die Reserven fehlen.
Ja, die verrückte Situation ist, das sind bei den Vertretungskollegen und Kolleginnen sind es Leute, die in schlimmster Not, sage ich mal, helfen, die in die Klassen kommen, die den Unterricht aufrechterhalten, die wirklich keinen einfachen Job haben, die als angestellte Lehrkräfte auch deutlich weniger verdienen als ihre anderen Kolleginnen und Kollegen im Lehrerzimmer. Und gerade die werden sozusagen mit dem Schuljahresende in die Arbeitslosigkeit geschickt. Alle Parteien, die im Landtag sitzen, haben versprochen in Wahlkämpfen, dass sie das ändern wollen. Keine von denen hat ihr Versprechen wahrgemacht. Zuletzt war es bei CDU und Grünen so, dass die beide gesagt haben, sie wollen das ändern, aber nichts dafür getan haben. Wir werden weiter daran bohren. Wir halten das für einen unhaltbaren Zustand. Und man muss auch schauen, dass die langfristige, die ständige Lehrerreserve, die es auch noch gibt, deutlich erhöht wird. Wenn da in den vergangenen Jahren mehr investiert worden wäre, hätten wir auch gerade jetzt in Corona-Zeiten eine ganz andere Situation an den Schulen, die Situation an den Grundschulen, an denen schon vor Corona Lehrermangel herrschte, an denen jetzt wegen Corona andere Lehrerinnen und Lehrer nicht in die Schule gehen können, wäre nicht so stark, nicht so schwierig gewesen, wenn wir mehr Personen in der Vertretungsreserve für die Grundschulen gehabt hätten.
Nun, das heißt, alle Jahre wieder praktisch nichts Neues. Aber Sie haben es richtig angesprochen, wir haben ja Corona-Zeit. Das heißt, die Schüler und Schülerinnen sind ja auch nicht so häufig zur Schule gegangen. Und deshalb gibt es ein paar kleinere Änderungen. Das haben Sie garantiert auch schon mitgekriegt. Das heißt, Sommerferien heißen diesmal nicht Sommerferien, sondern es gibt da irgendwie so ein Brückenprogramm von unserer Kultusministerin. Sprich, Susanne Eisenmann, CDU, schlägt vor, dass die Schüler ja schließlich nachholen können, sozusagen 2 Wochen, wenn ich das richtig habe, in den Sommerferien. Und das nicht alleine, sondern freiwillig dürfen da auch Referendare hineinsteigen und sich da noch ein bisschen bewähren. Und dann kriegen sie auch tatsächlich vielleicht oder glaube ich sicher, das ist auch eine Frage praktisch an Sie, ein bisschen früher eine Anstellung. Alles natürlich auf freiwilliger Basis.
Ja, dieses 2-Wochen-Programm, das die Kultusministerin Lernbrücken nennt, ist bisher nur medial verkündet worden. Uns liegen da noch keine schriftlichen Informationen vor, wie es genau umgesetzt wird. Im Prinzip kann das eine sinnvolle Sache sein und ist natürlich auch für die Referendare und Referendarinnen zum Teil attraktiv, wenn sie quasi 2 Wochen früher starten können und dass sie dafür bezahlt werden, wurde uns aus dem Kultusministerium zugesichert. Es sind gleichzeitig aber auch noch viele Fragen damit verbunden. Die Frage zum Beispiel, wer soll das alles organisieren? Die Schulleitungen, die im Moment ganz viel stemmen müssen. Ich kenne Schulleitungen, die seit März quasi ununterbrochen in der Schule sind, in allen Ferien in der Schule waren, zum Teil am Wochenende dort arbeiten. Die müssen das letztendlich organisieren und da brauchen wir dringend eine Entlastung. Da hieß es zwar auch aus dem Kultusministerium, die müssten da nicht anwesend sein, wenn diese Referendare dort diesen sogenannten Nachhilfeunterricht geben. Das ist aber eine Illusion. Man braucht da Leute vor Ort, abgesehen davon, dass die Schulleitung in der Regel ohnehin die letzten 1-2 Wochen vor Beginn der Schule wieder die Arbeit aufnehmen und in den Schulen sind. Das heißt, da bräuchte man dringend auch eine Entlastung, um das Ganze organisatorisch stemmen zu können.
Was heißt in diesem Falle freiwillig? Ich meine, bei Ihnen haben Sie gerade eben gesagt, liegt noch nichts Schriftliches vor. Da wird von 13 Millionen geredet, die da irgendwie reinfließen sollen in das Programm. Ja. Aber bei Ihnen liegt noch nichts richtig vor. Was heißt da freiwillig? Was heißt Referendare und Referendarinnen? Zeitlehrer, die könnten ja auch vielleicht einspringen, weil sie Lust dazu haben, vielleicht auch ein bisschen früher wieder eingestellt werden wollen. Heißt Referendare, dass die da etwas günstiger sind als die Zeitlehrerkräfte? Oder und. Sie haben ja schon gesagt, Ihnen liegt im Grunde genommen nicht viel Schriftliches vor.
Wir warten da, dass endlich die Regelungen kommen, in denen genau steht, wie das umgesetzt werden soll, wie das vertraglich zu lösen ist. und ob auch die Kapazitäten dafür da sind. Wir haben zum Beispiel das Problem in der Schulverwaltung, dass die völlig überlastet ist und da müssen dann für mehrere tausend Lehrkräfte Verträge ausgestellt werden. Auch das muss besprochen werden, ob das gelingen kann oder ob dann die Personen ohne Vertrag in die Schule geschickt werden müssen. Also das sind viele Fragen damit verbunden, die wohl noch nicht bis zum Ende durchgedacht sind. Von daher muss man mal abwarten, was es genau gibt. Aber vom Prinzip her können wir schon sagen, das kann man anbieten. Man muss aber auch den Eltern klar sagen, 2 Wochen lang Lerndrücken werden nicht die Defizite beheben können, die Schüler und Schülerinnen jetzt in vielen Wochen mitgebracht haben. Vor allem wird es nicht gelingen können, dass die Schüler und Schülerinnen, die jetzt in der Corona-Phase besonders abgehängt waren, weil sie zum Beispiel keinen Internetzugang zu Hause haben, weil sie nicht die Ausstattung haben und auch nicht die Eltern haben, die sie da quasi als Nachhilfelehrer und Lehrerin unterstützen konnten, dass die auch nicht in 2 Wochen Lerndrücken wieder sozusagen auf den Status quo gebracht werden können. Wir müssen für das nächste Schuljahr im Blick haben, dass wir ein völlig verändertes Schuljahr auch nächstes Jahr haben werden, dass auch im nächsten Schuljahr nicht alles nach Plan laufen kann.
Jetzt habe ich immer das Wort freiwillig verwendet. Das gilt natürlich auch für Schüler und Schülerinnen. Da gibt es sicherlich Schüler und Schülerinnen, die diese 2 Wochen eventuell überhaupt nicht wahrnehmen können, aus irgendwelchen Gründen heraus, weil man vielleicht doch noch einen Urlaub durchgezogen haben möchte oder sonst irgendwas. Das heißt, da scheint mir doch auch eine soziale Kluft zu liegen. Oder andersrum ausgedrückt, es werden wohl Schüler und Schülerinnen gut oder ein bisschen gut ins nächste Schuljahr durchstarten und andere hängen dann tatsächlich durch. Was ist denn mit denen? Haben Sie sich da was überlegt oder haben Sie da eine Kritik dran?
Das muss ohnehin im Blick bleiben und dafür muss die Landesregierung auch verstärkt investieren, damit die Schulen in Zukunft da besser aufgestellt sind, um gerade diese Schüler und Schülerinnen besser im Blick zu haben, besser unterstützen zu können. Das ist in der Vergangenheit vor Corona ein großes Defizit unserer Schulen gewesen. Es fehlen Schulsozialarbeiter, es fehlt eine ausreichende Lehrerreserve, die da auch wichtig ist. Da muss man viel mehr tun, gerade an den Grundschulen, wo wir den Lehrermangel besonders stark spüren, brauchen wir weitere Unterstützung. Wir haben da auch ins Spiel gebracht, dass man jetzt kurzfristig mit Blick auf die Corona-Erfahrung da zusätzliche pädagogische Profis mit in die Schulen holt. Die kann man vielleicht pädagogische Assistenten nennen, die quasi die Lehrer und Lehrerinnen nochmal unterstützen, um gerade die Schüler und Schülerinnen sozusagen mitzunehmen, die jetzt in der Corona-Krise besonders hohe Probleme hatten.
Matthias Schneider, dann danke ich mal hier für dieses Gespräch. Das war Matthias Schneider von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Baden-Württemberg. Ich hoffe, Sie informieren mich, wenn Sie nähere Informationen haben, wie das tatsächlich aussieht. Dann können wir nämlich einfach weitersprechen und haben dann auch ein paar Informationen mehr zur Verfügung. Merci.
Gerne. Tschüss.
Hier ist immer noch Radio Dreigland auf der 102,3 Megahertz jetzt in eigener Sache. Ich habe am Telefon unseren Geschäftsführer Andreas Reimann. Hallo Andreas. Das Radio Dreigland ist jetzt ja auch durch die Krise bisher geschlittert. Aber vorneweg mal etwas mehr Langfristiges. Die Verteilung der DAB Plus Frequenzen. DAB ist Digital Audio Broadcasting. Und Plus heißt dann einfach nur noch, dass da noch eine Sicherheitsverbesserung dabei ist. Wir haben, jetzt weiß ich nicht mehr genau, 1988 oder 89 eine Frequenz bekommen, ganz offiziell. Und schließen die uns jetzt dann einfach von der digitalen Zukunftsfrequenz aus?
Also dieses DAB, beziehungsweise eben in der neueren Version DAB Plus, was mittlerweile ein Standard ist, worüber ganz viele Radios, also sowohl kommerzielle wie auch der öffentlich-rechtliche sendet. Ja, das ist tatsächlich für die nicht-kommerziellen in Baden-Württemberg bislang nicht möglich. Man muss vielleicht ganz kurz dazu ausholen, diese Frage von DAB Plus ist ganz grundsätzlich mit der Frage verbunden, wohin wird das Radio gehen in den nächsten, ja, vielleicht sogar Jahrzehnten. Also sprich die Digitalisierung des Rundfunks und da gab es eben schon seit mehreren Jahrzehnten Überlegungen, welche Formate oder welche Technik da irgendwie zum Anschlag kommt. Jahrzehntelang fand ja Radio im UKW statt oder FM, also auch jetzt auf der 102,3 Megahertz, das ist ja eben analoges UKW. Nebenbei gesagt, das Fernsehen hat ja längst diesen Schritt in die Digitalisierung gemacht. Es gibt ja kein analog verbreitetes Fernsehen mehr, das ist ja alles mittlerweile digital oder eben über Satellit. Das ist beim Radio anders, weil es noch keinen UKW-Abschalttermin gibt. In vielen Ländern in Europa ist das ja so. Und deswegen gibt es im Moment so eine Übergangsphase, dass ganz viele Radios nach wie vor, so wie Radio Dreieckland auch, auf UKW senden, aber mittlerweile ganz viele, vor allen Dingen die öffentlich-rechtlichen Radios, auch auf DAB+, zum Teil sogar damit anfangen, schon UKW-Stationen abzubauen in bestimmten Gebieten zugunsten von DAB+. Aber im Großen und Ganzen ist es tatsächlich gerade so ein Parallelbetrieb, dass eben einerseits das alte analoge UKW weiterläuft und das neue digitale ausgebaut wird. Wer von diesem Ausbau bislang ausgeschlossen ist, zumindest jetzt in Baden-Württemberg, das sind wir nicht kommerziellen. Es gibt eine Möglichkeit, die Privatkommerziellen auf DAB+ zu hören, vor allen Dingen entlang der Autobahn hier in Baden-Württemberg. Auch das soll ausgebaut werden. Und natürlich der SWR ist eben auch doch sehr flächendeckend über DAB+ zu hören, aber eben wir nicht kommerziellen. Und wir reden jetzt von Baden-Württemberg, dem Bundesland mit den meisten freien Radios in einem Bundesland, ist bislang eben nur über UKW verbreitet.
Und, ja. Also ich habe mir natürlich ein bisschen nach DAB jetzt vorher rumgeguckt und fand da eines der Argumente, dass man über DAB ja mehr Frequenzen anbieten könnte. Ja, warum hakt es dann gerade bei uns?
Also das Hauptargument ist natürlich das Geld. Man könnte natürlich auch sagen, wir schalten von heute auf morgen einfach UKW ab und auf DAB+ um. Aber das würde bedeuten, dass wir natürlich fast alle unsere Hörerinnen und Hörer verlieren würden, die uns nach wie vor auf UKW hören. Das andere, was aber im Moment gerade stattfindet, ist, dass ziemlich viele Leute doch nach und nach jetzt mittlerweile sich DAB+-Geräte angeschafft haben. Der Empfang, wenn er dann da ist gegenüber UKW, ist natürlich viel besser. Man hat einen glasklaren Radioempfang. Und unsere Befürchtung ist, dass einfach sukzessive mit der Popularisierung von DAB+ wir dann unsere Hörerinnen und Hörer verlieren werden an die DAB+ hören, die werden uns da nicht hören können. Und deswegen fordern wir eben auch eine Finanzierung von einem Parallelbetrieb, also dass weiterhin UKW auch, wie das ja bislang der Fall ist, finanziert wird. Also die Sender- und Leitungsgebühren bekommen wir ja von der LFK erstattet, also von der Landesmedienanstalt. Das sollte aber eben auch beim DAB Plus dann stattfinden. Und daran hakt es natürlich, weil so ein DAB Plus Betrieb ist jetzt nicht geschenkt. Und das Geld, zumindest sagt das die LFK, wäre nicht da. Und da sind wir jetzt schon seit einiger Zeit am Verhandeln. Und das gestaltet sich nach wie vor sehr schwierig. Und so etwas braucht ja auch eine gewisse Vorlaufzeit. Also unsere Befürchtung ist tatsächlich, dass wenn jetzt womöglich das DAB Plus immer populärer wird, dass wir da dann doch, wenn das dann mal wirklich breit gehört wird, eigentlich schon abgehängt sind.
Eine kalte Abschaltung sozusagen. Dann ist es ja auch so, dass die LFK ja durchaus Geld hat. Es ist halt auch die Frage, wo sie es ausgibt.
Ja, und das sind verschiedene Sachen, über die man da reden kann. Wo kommt das Geld her? Da könnte man drüber reden, warum der Südwestrundfunk nach wie vor Gelder quasi vorweg erhält, die man eigentlich von dem bundesweit üblichen Verteilschlüssel erstmal an die Landesmedienanstalt gibt. Es gibt Bundesländer, die nehmen das aus dem Schlüssel komplett heraus, weil sie es auch brauchen. Und es gibt andere Bundesländer, die sehr viel Geld aus diesem Schlüssel bekommen, gar nicht wissen, was sie damit anfangen sollen und das dann zum Teil an die Öffentlich-Rechtlichen weitergeben. Das ist ein Stück weit auch in Baden-Württemberg so, dass der SWR da Gelder bekommt, die eigentlich der Landesmedienanstalt zustehen. Und das wäre jetzt zum Beispiel etwas, wo die Politik ganz klar sagen müsste, da ändert sie das Landesmediengesetz, damit die LFK auch diese Gelder zur Verfügung hat. Das wäre eine Möglichkeit, überhaupt den Etat der Landesmedienanstalt zu erhöhen. Was uns allerdings schon doch sehr irritiert hat, war jetzt eine Entwicklung in den letzten Monaten, dass zur Rettung von dem regionalen privaten Fernsehen, dem kommerziellen Fernsehen, die offensichtlich gerade schon vor Corona große finanzielle Probleme hatten, über den Landeshaushalt, also jetzt nicht über Rundfunkgebühren, sondern wirklich über Steuermittel, ein Betrag von 4,2 Millionen Euro der LFK zur Verfügung gestellt wurde. Und diese 4,2 Millionen Euro sollen verwendet werden, um diese finanziell angeschlagenen Fernsehsender zu retten. Das schließt ja dann sogar was ein, was uns bislang ganz grundsätzlich verwehrt wird, nämlich im Grunde auch eine Programmförderung. Und das sind natürlich Dinge, die uns schon sehr irritieren, weil wir jetzt schon über viele Jahre hinweg sagen, mal abgesehen davon, dass wir ohnehin sehr knapp wirtschaften, das weißt du ja auch als Radiomacher bei uns, aber gerade wenn man dann nochmal diese technische Verbreitung ansieht und die Digitalisierung des Rundfunks, dass wir da im Moment nach wie vor keine Perspektive haben, das ist dann doch schon sehr irritierend. Und es ist auch weiterhin sehr irritierend, um nochmal ganz kurz dieses Wort der Programmförderung anzusprechen. Das ist ja etwas, was für uns Nicht-Kommerzielle gar nicht vorgesehen ist. Es heißt ja in den Förderrichtlinien, das Programm soll nicht gefördert werden. Also was gefördert wird, sind Infrastrukturgeschichten wie eben die technische Verbreitung, also sprich die Sendeanlagen oder auch sowas wie eben die Heizung oder dass jemand wie ich die Finanzen macht. Aber das Programm soll eben nicht gefördert werden. Und das ist jetzt tatsächlich etwas, was, davon kann man ausgehen, im Falle dieser maroden Fernsehsender stattfindet. Noch dazu mit einem Umfang von 4,2 Millionen. Und da fragen wir uns schon, warum für uns da nichts zur Verfügung gestellt wird. Zumal, um das noch abschließend, ja, wir gegenüber den kommerziellen Radiosender auch vom Landesmediengesetz her eigentlich einen Vorrang haben. Wir sollen gefördert werden, steht es da, während die anderen Radios nur gefördert werden können. Also daraus lese ich auch etwas ab, was einen Vorrang darstellt. Und diese Pressemitteilung, die vor 2 Wochen rausging, steht auch unter dem Motto, die Ungleichbehandlung beenden. Und diese, also wir sind eben eigentlich gesetzlich, haben wir eine gewisse Vorrangstellung. Trotzdem wird finanziell diese Vorrangstellung nicht sichtbar.
Wobei ja Radio Dreieckland auch keine Werbung machen will, aber auch nicht darf, also sich auch so nicht finanzieren könnte, während die kommerziellen ja davon leben.
Sicherlich kann man jetzt sagen, Stichwort Ungleichbehandlung, man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Und wenn wir jetzt über Corona sprechen, sehe ich natürlich auch, dass diese werbefinanzierten Radios Probleme haben, wobei mich das ein wenig, ja gut, das mag jetzt so sein, dass ich kenne jetzt nicht die Wirtschaftspläne. Es ist halt insgesamt eine ziemlich traurige Angelegenheit, wenn man jetzt mal die Perspektive nach bundesweit richtet. Die Landesmedienanstalten haben sich ja auch bundesweit zusammengeschlossen und es gibt jetzt ein Konjunkturprogramm des Bundes, über 20 Millionen für die werbetreibenden Radios. Und die regionalen Fernsehanbieter sind davon erstmal ausgeschlossen von diesem Konjunkturprogramm. Also das sind schon mal die ersten gewesen, die gesagt haben, ja, und was ist mit uns? Und jetzt ich als Geschäftsführer eines nicht kommerziellen Radios sage jetzt gleich noch hinterher, ja, und was ist mit uns? Weil die nicht kommerziellen sind bei diesem Konjunkturprogramm auch überhaupt gar nicht vorgesehen gewesen. Also das ist schon mal etwas, was sehr ärgerlich ist, zumal wir ja auch aufgrund der Corona-Situation Einbußen hatten. Radio Dreieckland hatte jetzt gerade in diesem Halbjahr doch eine Reihe von Benefizveranstaltungen geplant, auch um die teuren Investitionen vom letzten Jahr. Wir haben ja jetzt ein neues digitales Studio, auch um da nochmal Finanzlücken zu schließen. Und diese Benefizveranstaltungen, die konnten jetzt alle nicht stattfinden. Und wir haben diesen Bedarf auch angemeldet. Es gibt jetzt auch einen Corona-Topf, Notfalltopf in Baden-Württemberg bei der Landesmedienanstalt. Das sind 1 Million für die kommerziellen, also für die werbetreibenden Radios vorgesehen. Für uns nicht kommerzielle, das sind immerhin mehr als 9. Wenn man noch die Lernradios dazu rechnet, sind wir dann insgesamt bei 14 Radios. Das sind nur 100.000 vorgesehen. Und ja, da sieht man die Dimension, wie das Ganze irgendwie behandelt wird.
Dann danke ich dir und wir hoffen, dass wir uns doch noch ein bisschen mehr durchsetzen können. Eine Demonstration kann man jetzt auch kaum machen, obwohl es ja wieder welche gibt. Radio Dreieckland wurde ja auch mal erkämpft und nun kann man wohl wahrscheinlich eine DAB-Frequenz nicht so einfach besetzen wie eine UKW-Präsenz seinerzeit.
Ja, technisch wäre das wahrscheinlich alles möglich, ja.
Okay, dann reden wir mal ein andermal drüber.
Aber nein, es muss, also das sind wirklich Sachen, wo auch die Politik verschlafen hat, sage ich jetzt mal. Es wurde in der Landespolitik sehr lange diese Digitalisierung des Rundfunks stiefmütterlich behandelt. Man hat einfach geguckt, was macht der Markt, in welche Richtung wird das gehen. Es war ja auch mal die Frage, ob vielleicht über die neuen Mobilfunkfrequenzen dann die digitale Verbreitung stattfindet. Mittlerweile hat sich aber dieser DAB Plus Standard durchgesetzt. Das war auch schon vor einigen Jahren einfach absehbar. Und da hat die Landesregierung sich einfach nicht bewegt, hatte da irgendwie auch nach Gesprächen mit uns eigentlich kein Geld in den Haushalt gestellt, so wie sie es jetzt für Regio TV macht, um irgendwie diese Digitalisierung voranzutreiben. Und das ärgert uns und da ist einfach auch keine wirklich gute Medienpolitik im Land vorhanden.
Das war Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 2. Juli 2020, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
Fokus Südwest, Nachrichten von links unten.